Anstoß, der Fußball-Podcast.
In den Jahren lassen wir uns immer wieder was Neues einfallen für unsere treuen Fans.
Das ist eine Weltpremiere, ja. Eine Anstoß-Weltpremiere. Wir melden uns nämlich zum allerersten Mal aus dem, darf man mittlerweile sagen, legendären Podcast-Keller. Wir sind im Podcast-Keller, in meinem Podcast-Keller und reden im Podcast-Keller hauptsächlich über den Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga. Fabian Wittke ist bei mir und hat auch schon ein Foto gemacht, wie das hier aussieht.
Definitiv.
So sah es hier noch nie aus.
Könnt ihr natürlich alles verfolgen bei Anstoß, euer Lieblings-Instagram-Seite, wo ihr natürlich alle Hintergrundinformationen bekommt. Das ist der Beipackzettel zu eurem Lieblings-Podcast. Ich bin Fabian Wittke, gerade eben habt ihr schon gehört, Michael Augustin. Heute ist Montag und tatsächlich, es ist ein bisschen so wie dieser legendäre Kölner Keller, über den wir ja in der vergangenen Folge ausgiebig gesprochen
haben. Der war ja in Hannover, zumindest in Teilen.
Der war verwaist, ne? Weil genau die ganzen Kolleginnen und Kollegen in Hannover waren. Und genauso bin ich hier ehrfürchtig runtergegangen und das muss ich sagen, es ist hier ein kleines Paradies, ein Podcast-Paradies möchte ich sagen. Viel Kunst an der Wand, Diego Maradona hängt hier überall mit Mars-Trikot.
Zweimal, Maradona, genau.
Mars vorne drauf, das ist auch Neapel, ne?
Das ist das der SSC Neapel, genau. Das
kann man sagen, dass das Trikot maßgeschneidert ist?
Das ist maßgeschneidert. Hier siehst du zu deiner Rechten Kunstwerke der jüngeren Bewohnerinnen dieses Hauses.
Ja.
Hier da vorne an dem Schreibtisch, da sitze ich normalerweise, wenn wir remote aufzeichnen, so sagen es ja die Fachleute, wenn wir also getrennt voneinander eine Podcast-Folge aufzeichnen. Und ich habe den kleinen Tisch, auf dem normalerweise diese Kunstblume steht, ein bisschen mehr in den Raum geschoben und habe den Klavierschemel, hier ist so ein E-Piano, da sitzt normalerweise meine Tochter drauf oder auch meine Frau, die klimpert dann da so ein bisschen rum, mittlerweile können die richtig gut Klavier spielen. Vielleicht kommt die nachher nochmal, Showeinlage, möglicherweise kommt da noch eine kleine Showeinlage. Den habe ich genommen, damit hier unser Aufnahmegerät auch gemütlich sitzen kann und schwuppdiwupp zeichnen wir bereits seit 2 Minuten diese Folge auf. Und ich habe dir noch gar kein Getränk angeboten.
Ganz uneigennützig hat er natürlich jetzt gesagt, so komm, ich möchte jetzt gar nicht erwähnen, dass ich hier aufgefahren habe, wirklich hier die richtig guten Sachen, also so eine Nusskernmischung, dann nur die Pistazienkerne, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon so der Snack der Besserverdiener und Datteln. Datteln ist absolut Kult, auch diese Fußballfolge wird euch präsentiert von Datteln. Und deswegen Datteln ohne Stein, aber
wir reden über Datteln.
Jeder Menge Inhalt. Ich möchte dir sagen, weißt du, wen ich vergangen, da kommst du nie drauf, wirklich, da kommst du nie drauf.
Prost.
Erstmal Prost. Geil.
Das ist übrigens ein alkoholfreies,
ja? Herrlich, ja.
Wen hast du getroffen?
Kommst du nie drauf? Letzten, beziehungsweise vergangenen Freitag bin ich auf einem, ich sag jetzt mal schon, bekannten Wochenmarkt in Hamburg gewesen.
Isemarkt.
Ja. Und dann kam mir da so ein...
Heribert Brucher.
Genau. Da kam mir... Ich habe tatsächlich 3 Fußballer getroffen. Wir fangen mal ein bisschen abwegiger an. Und zwar gab es doch mal hier diesen ehemaligen HSV-Spieler in den, ich glaube, 70er, 80er Jahren.
Manni Kals.
Der für die Sparkasse auch Werbung gemacht hat. Der war mal diesen Sparkassenauto. Manni Kals, genau.
Sparkassenwerbung? Weiß ich nicht. Ja. Manni Kals.
Manni Kals, ja. Manni Kals.
Den habe ich auch schon mal getroffen in Hamburg, in der U1.
Dann habe ich einen Fußballspieler gesehen.
Und beim HSV.
Der den HSV bzw. den Fußball anscheinend laut Rudi Völler nie geliebt hat. Das ist?
Ich muss erstmal runterschlucken, da ist viel Kohlensäure drin. Erdinger, alkoholfrei. Marcel Janssen.
Marcel Janssen ist richtig. Und dann Seite an Seite mit Jörn Wolf. Jörn Wolf, muss man erklären, ehemaliger Mediendirektor.
Des HSV.
Genau, mit Roger Schmidt in China gewesen und auch in Leverkusen.
Mhm. Und in, wo waren die denn noch zusammen? In Portugal, Lissabon.
Stimmt.
Ja.
Also Jörn Wolf, braun gebrannt, mit einem großen Mann, langer blauer Mantel, schwarze Haare, so ein bisschen seitlich zurückgegelt.
Jonas Bolt.
Braune Brille, nee.
Braune Brille.
Hat auch mal für die deutsche Fußballnationalmannschaft gearbeitet.
Gearbeitet?
Mhm. Und auch für Unterhaching und Augsburg.
Sandro Wagner?
Ja.
Echt?
Sandro Wagner.
Mit Jörn Wolf?
Ja.
Hast du da richtig hingeguckt?
Hundertprozentig.
Was ist das denn für eine Verbindung?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Und jetzt ist es raus. Hier ist
du hast dich das gefragt oder hast du die auch gefragt?
Nee.
Woher kennt ihr euch denn?
Ja, genau. Ich habe Sandro Wagner zugenickt und er wusste natürlich nicht, wer ich bin. Nein, ich habe ihn auch nicht zugenickt, aber fand ich spannend.
Sandro Wagner. Wirklich spannend. Ja. Spannend ist ja auch, dass am vergangenen Wochenende die Tattoo-Tage in Hamburg gewesen sind. Und du sitzt mir hier gegenüber und ich sehe da an deinem Hals TW. Hast du dir ein T, ja, die Initialen von vielleicht Tim, T wie Tim, W wie Walter, die Initialen von Tim Walter tätowieren lassen an den Hals? Kann das sein?
Nein, du weißt doch, dass ich ein sehr erfolgreicher Torhüter für Eidertal Mäubschen, vor allen Dingen für Fortuna Velsey war, wo ich ja natürlich auch mit dem Bruder von Ole Werner zusammengespielt habe, mit Jan Werner. Und weil ich eben diese erfolgreiche Zeit als Amateurfußballer hatte, habe ich gesagt, meine Position, die soll immer bleiben, genauso wie diese Position hier im Podcast. Also von daher, TW. Wir werden bestimmt auch über TW sprechen.
Ja.
Über den neuen Torhüter bei Holstein Kiel, Timon Weiner.
Timon Weiner, oh ja, Mensch du. Der ist gut drauf heute. Ich muss mich heute konzentrieren, damit ich diesen tiefgründigen Gags folgen kann und sie auch dementsprechend parieren kann.
Genau, denn ohne ein Krummei musste Krummrei erstmal auf die Bank. Aber es gibt natürlich auch eine Post-Marcel-Rapp-Zeit, da werden wir sicherlich drüber reden, wahrscheinlich auch der Daydream. Ne? Da gibt es doch dieses eine St. Pauli-Lied, dann träumt man vom Europapokal und dann wacht man auf und dann ist man doch irgendwie doch wieder nur
spielst in der... Spielst ganz woanders, ja? In Liga 2, ja. Aber das singen die nicht mehr, weil St. Pauli ja mittlerweile das zweite Jahr in Folge in Liga 1 spielt.
Definitiv, aber trotzdem, ich würde sagen, das, was die St. Pauli-Fans erlebt haben, als auswärts schwache Mannschaft zu den heimstarken Hoffenheimern gefahren und dann da, man könnte auch sagen, die Larsch ist aktuell relativ gut beim FC St. Pauli.
Ja, der hat getroffen, der trifft nur gegen Hoffenheim. Im Pokal hat er sein einziges Feldtor gegen Hoffenheim erzielt und jetzt sein erstes Saisontor in Hoffenheim. Nicolas Vasi war überragend. Darüber können wir reden.
Da fällt mir nur mal ganz kurz ein, das hat ja unser gemeinsamer ehemaliger Kollege Rolf-Rainer Gex immer so schön gesagt, wenn man ihn gefragt hat, wie ist die Stimmung, dann hat er immer gesagt, besser als die Lage. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ob bei St. Pauli auch die Stimmung besser ist als die Lage oder ob Lage besser ist als die Stimmung. Ich würde sagen, beides ist wahrscheinlich relativ euphorisch, oder?
Ach, ich weiß das gar nicht. Ist das jetzt schon der Deep Dive in das erste große Thema oder sind wir noch in der Folgenvorschau? Dann würde ich noch ergänzen, dass wir vielleicht auch noch ein paar Sätze über HSV Leipzig verlieren. Da war ich gestern. Reporter, heute ist Montag. Es ist abends um 10 vor 8. 19.50 Uhr ist die aktuelle Uhrzeit. Und vielleicht können wir auch noch über Werder Bremen sprechen. Und dann kommen wir vielleicht auch nicht daran vorbei, mal nach Wolfsburg abzubiegen. Mann, sind das viele Themen.
Definitiv.
Denn Daniel Bauer ist noch Trainer beim VfL Wolfsburg und soll das offenbar auch noch bis zum kommenden Wochenende, wenn die Wölfe gegen den HSV spielen, bleiben.
Genau, möglicherweise gibt es aber doch das Comebacking von Dieter oder möglicherweise müssen wir auch noch darüber sprechen, dass Nico Schlotter back, möglicherweise Nico Schlotter weg ist und dass bei Borussia Dortmund der Ofen aus ist, während Bodo Glimt. Also von daher würde ich sagen, gehen wir rein.
Das schaffen wir nicht alles.
Nee.
Das schaffen wir nicht alles.
Aber ich fühle mich so wohl hier.
Ja.
Ich wollte dir noch eine schöne kundtun und zwar habe ich hier vorne geparkt. Das ist jetzt auch die erste Überraschung in diesem Podcast. Dich der eine überrascht, den anderen, da kommen wir später auch noch zu. Und zwar habe ich gesehen, hier Haus zu verkaufen nebenan. Ich ziehe jetzt in die Nachbarschaft. Ich bin der neue Nachbar. Mich wirst du nicht mehr los. Brot und Salz bereits im Kofferraum.
Die Anstoßmillionen werden in Steine investiert. Das finde ich gut. Ja, dann können wir ja demnächst immer sagen, gehen wir zu mir oder gehen wir zu dir?
Absolut.
Das sagen wir dann.
Kann Michael rauskommen, ich möchte mit ihm spielen.
Ach, da würde ich mich freuen. Ja, Fabian ist angekommen, nicht nur hier in der Siedlung, sondern auch in dieser Folge. Wir haben jetzt einige Themen auf den reichhaltig gedeckten Thementisch gepackt. Hier ist gar nicht mehr so viel Platz für Themen, weil der Tisch sehr klein ist und weil die Schüsseln sehr groß sind. Hier steht übrigens auch noch Wasser ohne Kohlensäure, falls du nicht nur alkoholfreies Bier trinken möchtest. Aber ja, wie gehen wir rein? Wir können ja auch mal chronologisch vorgehen und dann wären wir ja in Kiel. Denn in Kiel hat sich ein bisschen was getan. Wir haben noch darüber orakelt in der vergangenen Folge. Was passiert mit Marcel Rapp? Ja, nichts Gutes, wie man inzwischen weiß. Der Erfolgstrainer ist entlassen worden und Tim Walter ist sein Nachfolger geworden und hat mittlerweile sein erstes Spiel hinter sich. Holstein ist auch mit Walter noch nicht über den Elversberg, aber ein 1:1 gegen einen Aufstiegsaspiranten. Ich glaube, wir müssen ganz vorne anfangen.
Ja, ja, ja.
Entlassung Marcel Rapp. Wir haben drüber gesprochen. Wie fühlst du dich? Du bist ja quasi ein Betroffener als Holstein-Fan. Wie fühlst du dich jetzt nach dieser doch sehr aufwühlenden Woche, die hinter Holstein Kiel liegt?
Ja, also ich sag mal so, ich fühle mich so ein bisschen so, wie, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gerade hören kann, so im Hintergrund.
Das sind die Anstoß-Ultras.
Ne, das habe ich hier gerade nochmal von der Instagram-Seite von Holstein Kiel eingespielt.
Die Klaköre.
Ich würde sagen...
Wir haben sie gerufen und bestellt.
So habe ich mich gefühlt. Nein, du hast ja immer gesagt, du bist kein Freund von vorschnellen Trainerwechseln. Und ich muss dazu sagen, dass ich auch jetzt mit einer Woche Abstand diese Trainerentscheidung oder die Entscheidung Marcel Rapp zu opfern, möchte ich jetzt einfach mal sagen, in dieser Situation immer noch nicht gut finde, weil man jetzt natürlich auch hinterher sagen kann, was hat sich verändert. Ich finde, Holstein Kiel hat ganz generell in dieser Saison auch immer mal ganz gute Spiele gemacht und sie haben gegen Elversberg sicherlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht, sind dann aber auch Holstein und vor allen Dingen auch saisontypisch in Rückstand geraten und sind dann wiedergekommen. Ja, und was hat Tim Walter gemacht? Er hat im Prinzip bis auf einer Position genau die Mannschaft
TV
spielen lassen,
Torwart,
die unter Marcel Rapp auch immer gespielt hat. Also ich will jetzt gar nicht hier so der große Anwalt von Marcel Rapp sein und das ist natürlich auch so in diesem Business und das haben wir natürlich auch alles gehört und irgendwann ist es auch die schönste Zeit mal vorbei und Marcel Rapp wäre sicherlich keiner gewesen, haben wir auch schon drüber gesprochen, wie Ole Werner, der sich selbst opfert, der dann zurücktritt, wenn er merkt, er kann dem Verein nicht mehr helfen, sondern ich glaube, er würde für sich und aus seiner Perspektive immer wieder eine neue Lösung sich erarbeiten, weil er da auch zu perfektionistisch oder sehr perfektionistisch ist. Und ich finde eben, dass sich jetzt noch gar nicht so viel verändert hat, das erstmal so. Ich habe in einem Podcast,
ist ja auch schwierig,
und in einem paar Tagen Portal trotzdem auch gelesen und man muss da natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein und man darf natürlich auch gewisse Trainer vielleicht nicht nur auf das reduzieren, was sie vor ganz, ganz vielen Jahren gesagt haben, sondern jeder Mensch reflektiert sicherlich auch und entwickelt sich möglicherweise auch weiter und möglicherweise auch Walter. Aber es ist natürlich so, dass gerade diese Menschlichkeit, die Marcel Rapp nachgesagt wurde, natürlich jetzt auf einen Menschen, auf einen Charakter prallt, der häufig eher so mit der Brechstange durch die Gegend geht und natürlich auch gerne und vor allen Dingen auch in der Vergangenheit häufig dafür bekannt war, mal anzuecken. Da liefere ich dir jetzt mal eine Steilvorlage und sage, das Spiel des FC St. Pauli verfolge ich gar nicht, weil ich interessiere mich nur für Erstligafußball, hat er damals als HSV-Trainer gesagt.
Ja, ich erinnere mich.
Und solche Sachen. Aber was ich eigentlich ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte galanter ausdrücken können auf der Pressekonferenz, weil egal was du sagst und egal welchen Kontrast du jetzt gerade schaffst, es bedeutet ja gleichzeitig immer, dass das, was du sagst, möglicherweise im Vorwege gefehlt hat. Konkret, er hat gesagt, er muss jetzt der Mannschaft mal wieder ein bisschen die Freude sozusagen beibringen. Er möchte der Mannschaft jetzt sozusagen wieder Leben einhauchen. Dann hieß es, die Mannschaft braucht eine klare Ansprache. Die Mannschaft muss jetzt wieder emotionalisiert werden. Die muss jetzt irgendwie wieder das Gewinnen, muss wieder Spaß machen und verlieren muss irgendwie das Doofe sein. Und da klingt natürlich logischerweise daraus, dass es auch vorher unter Marcel Rapp nicht so gewesen ist.
Ja.
Und das weiß ich nicht zu 100%. Ich finde, gleichermaßen, letzter Satz von mir, dann möchte ich auch gerne deine Entscheidung hören. Ich finde, gleichermaßen ist diese Entscheidung nicht sonderlich kreativ, jemanden zu holen, der damals
2018, 19
zu Holstein geholt wurde, da seine erste Profistation gemacht hat. Ja, okay. Und eine Sache, die mir tatsächlich noch ganz besonders hängen geblieben ist, während der Interviews jetzt am vergangenen Wochenende gegenüber dem NDR hat Timon Weiner als neuer, jetzt wieder Nummer 1 Torhüter auch in der Liga, gesagt, als wirklicher Einer, bei dem man sagen muss, der hat ja nun wirklich oder ist jetzt ja wirklich als Verlierer in diese Saison gegangen unter Marcel Rapp, der gesagt hat, wir mussten diesen Trainerwechsel, das Rappo, hat er so gesagt, dass der nicht mehr da ist, das mussten wir erstmal richtig verkraften, denn das war schon ein harter Schlag. Und wenn das selbst sozusagen in diesem ganzen Konglomerat derjenige sagt, der zur Nummer 2 gemacht wird, obwohl er in der Bundesliga-Saison weitestgehend die Nummer 1 war, dann könnte der ja zumindest eigentlich vielleicht auch gar nichts sagen und sagen so, ja, ich spüre einen frischen Wind, aber wenn selbst der noch sagt, das war für uns hart, dass Marcel Rapp jetzt oder Rappo nicht mehr da ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann es kein Störverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer gegeben haben. So.
Ja, entweder gute Medienschulung oder eine ehrliche Haut, Timon Weiner. Tim Walter, du hast ihn angesprochen, 2018-19, das war damals die zweite Zweitligasaison von Holstein Kiel, 6. Platz, völlig in Ordnung, aber ich habe aus dem Kieler Umfeld gehört, es waren nicht alle traurig, dass es dann 2019 mit ihm nicht weiterging. Er ging dann ja weiter zum VfB Stuttgart und jetzt ist er wieder der Trainer. Er, der zuletzt immer wieder mit seiner Art und auch mit seiner Art Fußball zu spielen gescheitert ist. Er hat den HSV nicht in die erste Liga geführt. Er war in der zweiten englischen Liga bei Hull City nach 17 Spieltagen Geschichte. Er ist sehr von sich überzeugt, wie so ein Orang-Utan, der sich auf die Brust klopft und damit auch versucht, Stärke zu demonstrieren, Energie der Mannschaft übertragen, Selbstbewusstsein ausstrahlen. Das sind ja alles grundsätzlich positive Eigenschaften im Ergebnissport Fußball. Aber seine kernigen Sprüche, seine große Klappe ist nicht so meine Sache. Und ich glaube, diese Eigenschaften kommen auch nicht überall gut an. Ich frage mich darüber hinaus, ob er einen Plan B hat, weil die Art des Walter-Fußballs, ich kann sie am besten aus seiner Zeit in Hamburg beim HSV beurteilen, passt nicht in den Abstiegskampf der zweiten Liga.
Das kommt dazu, ja.
Er hat natürlich in den paar Tagen jetzt da noch keine Transformation losgetreten und hat natürlich versucht, auch nur einen Wechsel auf der Torhüterposition erstmal so eine Stabilität herzustellen. Hat er einen guten Draht zum Ex-Hamburger Jonas Meffert, der jetzt auch wieder eine zentrale Rolle spielt bei Holstein Kiel. Aber Tim Walter hat
auch wieder Kapitän auf dem Platz, wenn Steven Skripski nicht da ist.
Ja, okay. Ja. Auch ein guter Punkt. Und der Walter-Fußball stand ja immer für eine ballbesitzorientierte Spielweise, sehr viel Dominanz, klares offensive First, aber auch zu Lasten der Abwehr. Ne? Die Mannschaftsteile haben sehr hoch geschoben, die Abwehr hat sehr hoch verteidigt. Die Mannschaften, die Tim Walter trainiert hat, sind immer sehr anfällig dann auch für schnelle Gegenangriffe geworden. Und ich weiß nicht, ob das der Fußball ist, der jetzt Holstein Kiel in der aktuellen Situation weiterhilft. Er hat, und das kommt noch hinzu, eigentlich gar keine Chance, dieser Mannschaft jetzt im laufenden Ligabetrieb seinen Idealfußball beizubringen. Denn von Spieltag zu Spieltag sind es nur wenige Trainingseinheiten. Die erste Chance, mal ein bisschen länger, ein bisschen nachhaltiger mit der Mannschaft zu arbeiten, hätte ja Ende März, wenn dann wieder die ersten Länderspiele stattfinden. Und ich bin gespannt, ob er einen Plan B hat, denn den bräuchte es meiner Meinung nach. Mit Worten, das hat man ja auch in den Aussagen vor dem Spiel gegen Elversberg und nach dem Spiel gegen Elversberg gemerkt, mit Worten will er schon viel verändern und hat natürlich auch eine andere Ansprache. Manchmal reicht ja auch eine andere Ansprache, aber ich bin von diesem Trainerwechsel von Rapp zu Walter nicht überzeugt. Und jetzt habe ich auch noch 2, 3 Nachsätze zu Marcel Rapp. Ich finde, dass Holstein Kiel bei der ersten Krise, die Rapp hatte, eingeknickt ist. Marcel Rapp hat den Verein zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga geführt. Die Bundesliga war ein großes Abenteuer. Das haben alle Beteiligten gesagt in der vergangenen Saison. Ob es welche aus der Medienabteilung waren, ob es Wolfgang Schwenke, damals noch Carsten Wehlmann waren, Spieler, die wir teilweise auch in der NDR2 Bundesliga-Show vorher interviewt haben. Es hieß immer, ja, wir haben ja nichts zu verlieren. Wenn wir 34 Spiele verlieren hier in dieser Liga, das wäre das Normalste der Welt. Am Ende hat Holstein Kiel nicht 34 Spiele verloren, aber ist als 18. dann doch deutlich abgestiegen. Das kann man ja Rapp nicht negativ anhaften, weil das Narrativ des Vereins war, wir haben hier nichts zu suchen, wir haben uns irgendwie aus Versehen in diese erste Liga verirrt. Mhm. In der zweiten Liga hat Rapp jetzt 4 Spiele, nehmen wir ruhig das Pokalspiel gegen Stuttgart hinzu, 5 Spiele hintereinander verloren. Das ist seine erste echte Krise und nach der ist er geopfert worden. Das finde ich schlecht.
Ja, also was natürlich definitiv mit reinspielt, ist die Angst, dass Holstein Kiel wirklich in die dritte Liga absteigen sollte, weil dann weißt du auch gerade zu dem aktuellen Zeitpunkt mit dem Plan, das Stadion neu zu bauen, umzubauen, dann würde da tatsächlich einiges zusammenbrechen, um nicht zu sagen, es würde Holstein Kiel wahrscheinlich genau diese vergangenen 10 Jahre, die man jetzt so gut gewirtschaftet hat und sportlich vorangekommen ist, würde genau diese 10 Jahre zurückwerfen. Und trotzdem gebe ich dir gleichermaßen recht. Und es gibt ja sozusagen noch, wenn man ein bisschen näher ran, noch so kleine Parameter, wie zum Beispiel Holstein gehört zur Ligaspitze, das hat ja auch selbst Tim Walter gesagt, was die Tiefenläufe angeht, was die intensiven Läufe angeht, was die Sprints angeht. Das heißt, und gleichzeitig reden wir die ganze Saison alle immer davon, dass in dieser zweiten Liga es immer diese 50-50 Spiele gibt, die man so schön sagt im Fußballsprech, dann ziehen muss. Und genau diese 50-50 Spiele hat Holstein häufig nicht gezogen. Und klar, nochmal, immer Pech ist auch Unvermögen. Und es ist auch sicherlich Unvermögen, wenn du dir dusselige Elfmeter fängst. Ist auch Unvermögen, wenn du dir dusselige gelb-rote Karten fängst. Hm. Und ist auch dusselig, wenn du gegen Greuther Fürth wie Tohumcu das Bein stehen lässt und einen Elfmeter verursachst und sozusagen da nicht mehr wieder zurückkommst. Aber man kann ja eben trotzdem nicht sagen, wenn du diese ganze Saison nimmst, dass Holstein irgendwo, also vielleicht mal, weiß nicht, das Auswärtsspiel bei Hannover 96, aber dass sie irgendwo mal so richtig katastrophal gespielt haben. Sie haben halt nicht konstant gespielt und wie gesagt, das ist nicht Pech, sondern das ist halt natürlich auch Unvermögen oder Unreife im Kopf, haben ja natürlich ganz viele junge Spieler, haben sozusagen genau diese Fehler gemacht, die man im Vorfeld der Saison bereit war, den jungen Spielern auch einzugestehen. Genau diese Fehler haben die Spieler gemacht. Und es ist natürlich jetzt so, dass Tim Walter sagt, das, was du gesagt hast, dieses Pressing, er möchte die Abstände im Anlaufen sozusagen verringern. Aber wenn das Einzige ist, dann denke ich mir auch so, gut, dann hätte man, vor allem muss man ganz ehrlich sagen, Holstein hat sich auch durch Marcel Rapp in den vergangenen Jahren so ein bisschen ja dieses Asterix und Obelix, dieses Gallier-Ding aufgebaut, also auch, dass viele gesagt haben, sympathischer Verein, wo du junge Spieler ausbilden kannst, wo du auch gerne als Bundesligist vielleicht auch mal junge Spieler hinverleihst, so. Und ich habe die Befürchtung und will aber auch noch nicht zu dem Entschluss kommen, ich habe nur die Befürchtung, dass das möglicherweise durch ein jetzt auch verändertes Auftreten, weil Tim Walter wird derjenige sein, auf den Spieltagskonferenzen wird derjenige sein, bei den Interviews, der halt Holstein Kiel wahrscheinlich auch ein Stück weit anders repräsentiert.
Der voll die Aufmerksamkeit dann auch auf sich zieht. Ja. Aber versetzen wir uns doch mal rein in die Rolle von Sportdirektor Olaf Rebbe. Holstein Kiel spielt wie die halbe Liga gegen den Abstieg. Holstein Kiel ist bisher immer bei dem Strich gewesen, was Tabellenende kam, immer näher und immer näher. Und dann sagt er sich, wir müssen irgendwas machen. So, und dann hast du die Möglichkeit, Tim Walter hat ja, glaube ich, auch noch einen Vertrag bis Saisonende, ne?
Habe ich auch gehört, ja.
Dann hast du die Möglichkeit, einen Feuerwehrmann zu verpflichten. Ich habe jetzt Friedhelm Funkel im Kopf, vielleicht auch, weil ich ihn vergangene Woche in Hannover auf der Pressetribüne gesehen habe. Nee, es war nicht am zurückliegenden, sondern am vorvergangenen Wochenende. Habe ich ja auch in der vergangenen Episode erzählt. Oder du holst einen, der auch offenbar dann nur einen so kurzen Vertrag bekommt, der das Umfeld kennt und der eine ganz andere Ansprache hat. Und so sind die Kieler, so ist Olaf Rebbe, wahrscheinlich auf Tim Walter gekommen. Aber ich bin der Meinung, keiner kennt diese Mannschaft besser als Marcel Rapp. Und wenn es eben keine Kluft zwischen den Spielern und dem Trainer gab, dann gibt es für mich auch wenig Gründe, bei der ersten Krise den Trainer zu opfern. Und das hat Holstein Kiel getan. Ich bin gespannt, wie das weitergeht mit Tim Walter.
Man sagt ja auch so ein bisschen, ne, hätte, wenn und aber ich finde es tatsächlich, und das hatte tatsächlich auch der Kicker geschrieben, dass logischerweise eine Trainerentlassung oder ein Trainerwechsel auch ein Eingeständnis ist, ne? Und zwar, dass da natürlich auch Olaf Rebbe sich selbst jetzt gerade damit anzählt. Und ich finde, nochmal, das habe ich in der vergangenen Folge schon gesagt, sage ich nochmal ganz kurz, bei dem, was Holstein eingenommen hat mit Transfererlösen und DFB-Pokal, nicht im Winter sozusagen da nochmal, weil Marcel Rapp hat auch einen Vertrag bis 28, das heißt, der kostet jetzt auch noch weiterhin Geld. Also entweder kriegt er eine Abfindung oder du zahlst das Gehalt weiter.
Ja.
Also dass du sagst, damit wir sagen, und du hast trotzdem diese Transfererlöse, du hast das Geld. Und nicht im Winter zu sagen, wir holen jetzt wirklich zwei Stürmer. Du hast ja gesagt, ein Finisher. Und zum Beispiel.
Das muss kein Finne sein. Das kann auch ein Abschussstürmer sein.
Der Kellmann ist doch ein Finne.
Der ist ein Finne, ja. Aber der war schon im Sommer bei Hannover 96. Ich glaube nicht, dass Kiel den in der Winterpause aus Hannover hätte loseisen können.
Da würde ich nur sagen, es hätte wahrscheinlich trotzdem, also anstatt nichts zu tun, beziehungsweise aber einen 19-jährigen Slowen zu holen, egal. Nicht egal, aber ich bin trotzdem auch gespannt. Ich will nur sagen, ich persönlich habe es jetzt, wie gesagt, auch mit diesem Spiel gegen Elversberg noch bestätigt mich eher so ein bisschen, dass ich denke, okay, haben wir vorher auch gehabt, die Situation. Und trotzdem muss man natürlich auch, also das sage ich jetzt nicht als Holstein-Fan, sondern auch als Journalist, muss man auch Tim Walter irgendwie eine Chance geben.
Ja, absolut. Also du kannst ja deine Arbeit nicht nach ein paar Tagen und einem Ergebnis bewerten. Ein 1:1 ist ja für einen Abstiegskandidaten gegen eine Mannschaft, die um den Aufstieg spielt, erstmal positiv. Ist ja erstmal ein Erfolg. So kann man es ja auch deuten. So, wir haben viele Vereine aus der ersten Liga, die geografisch auch im Norden ansässig sind. Bremen zum Beispiel. Ja. Werder Bremen. Wir haben gerade über Stürmer, die Kiel bräuchte, gesprochen. Hast du gesehen, was Jovan Milošević und Romano Schmid da gemacht haben? Wie sie das leere Tor verfehlt haben?
Ja.
Krass, ne?
Wahnsinn, ja. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Also ich bin dann am Ende des Tages sozusagen für ihn noch mit froh, dass es noch so ausgegangen ist. Aber das ist ja wirklich etwas, woran du Abstiegskampf festmachst. Ja. Erinnert mich an Frank Baumann als Nürnberger im Abstiegskampf, der das fast leere Tor nicht trifft und den Ball ans Schienbein bekommt. Und ich glaube, Richard Golz den am Ende dann noch fängt. Meine ich zumindest.
Frank Baumann mit Schalke gegen Werder in der Relegation, das wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Also ja. Werder ist ja momentan auf dem Relegationsplatz. Aber ja, das ist ja auch ein Beleg dafür, dass die Mannschaft echt einen ganz schönen Rucksack mit sich herumgeschleppt hat. Und Fußball spielt sich ganz oft zwischen den Ohren ab. Der Druck war riesengroß. Heidenheim war sicherlich am vergangenen Samstag der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt für Werder Bremen. Genauso wie die Bremer eine Woche vorher der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt für den FC St. Pauli gewesen sind. Ich weiß nicht, ob Werder an dem zurückliegenden Samstag jetzt gegen viele andere Bundesligisten auch 2-0 gewonnen hätte. Ich setze da mal ein schmales Fragezeichen dahinter. Eine Einschätzung noch von dir. Der Capo, das war ja offenbar derselbe Mensch, der eine Woche vorher am Millerntor gesagt hat, hey, liebe Werder-Profis, bleibt mal weg hier aus der Gästekurve, die wollen euch jetzt nicht sehen, geht mal in die Kabine. Und dieser Mensch hat sich dann das Mikrofon, das Stadionmikro gegriffen und hat eine Rede oder einen flammenden Appell an alle Bremer im Weserstadion gehalten vor dem Anpfiff des Spiels gegen Heidenheim. Wie hast du das so empfunden?
Also ich empfinde es so ein bisschen als Eingriff, es fühlt sich so an. Ich kenne ja den Background nicht, ob man da vielleicht Anfang der Woche große Mails ausgetauscht hat oder WhatsApp oder keine Ahnung was sich Reels auf der Geschäftsstelle mit Clemens Fritz
oder und Capo Fax
hin und her geschickt hat. Das weiß ich natürlich nicht. Aber es fühlt sich logischerweise so an, als hätten schon die Ultras so nach dem Motto das sagen, was die Mannschaft zu tun und zu lassen hat. Also und vor allen Dingen auch so, wann du in der Gunst stehst und wann nicht und wann wir dann jetzt doch für die jubeln. Natürlich ist das auch die Aufgabe der Ultras, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Also das ist schon es ist ein sehr dominantes Auftreten der Ultraszene.
Ich habe da auch ein Störgefühl bei, muss ich ganz ehrlich sagen. Inhaltlich war das ja alles okay, was er gesagt hat. Also wir müssen hier zusammenhalten, die Mannschaft wird auch noch Spiele verlieren und wir müssen dafür sorgen, dass die Spieler sich hier wohlfühlen. Wir unterstützen die Mannschaft wir sind jetzt quasi der 12. Mann hinter der in der Krise befindlichen Bremer Mannschaft. Alles nachvollziehbar, alles korrekt, aber trotzdem, und da möchte ich jetzt den Fokus ein bisschen weiter öffnen und von Bremen wegzoomen, habe ich immer ein Störgefühl, wenn Ultras, sei es positiv, das war ja eine positive Botschaft in dem Fall, aber ja ganz oft auch negativ, die Spieler zum Rapport in die Kurve bestellen und sich dann, weil sie natürlich ganz viel Freizeit geopfert haben und viele Reisekilometer geopfert haben und für die Choreos und im Prinzip ja auch für die Stimmung in fast jedem Stadion oder zumindest für die Stimmung in der Auswärtskurve zuständig sind. Das sieht man ja auch oft bei Auswärtskurven. Sie erheben sich dann über die Mannschaft. Sie sind in einem Prinzip so die Elite der Fans, die dann so wichtig ist, dass sie auch die Spieler so ein bisschen an der Nase durch die Manege führen kann. Und das finde ich ganz merkwürdig. Also jeder, der eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel kauft, hat ja das Recht, ein Fußballspiel zu verfolgen. Und wenn ich Fan einer Mannschaft bin, würde ich sagen, ist es auch gut, wenn ich die Mannschaft lautstark unterstütze. Vielleicht auch so, dass die Stimmbänder maximal angespannt sind und man am nächsten Tag nur noch so ein heiseres Krächzen aus dem Mund rausbekommt. Aber keiner hat das Recht, die Spieler, die Angestellte des Vereins sind, da so antanzen zu lassen und so niederzumachen und den ganzen Hass, den ganzen Frust rauszuschreien. Wie gesagt, das ist jetzt nur der Aufhänger gewesen im Weserstadion. Das war ja eine positive Botschaft, dieses offenbar Campus da am Samstag im Weserstadion. Aber im Negativen habe ich sowas sehr oft schon beobachtet und zwar in allen Ligen. Ich finde das ganz merkwürdig.
Ja, mit der Gipfelung, sagt man das so, mit dem vorläufigen Negativhöhepunkt, ist auch geil. Auf jeden Fall wurde doch die Nürnberg-Ultras doch da den Bus sogar mal haben anhalten lassen auf der Raststätte. Das ist auch schon einige Jahre her. Es ist natürlich ein total schmaler Grat, weil du suhlst und sonst dich natürlich als Fußballprofi auch in dem Applaus und in den Anfeuerungsrufen. Da haben wir natürlich das Gegenbeispiel bei der Dzeko, ich wollte gerade Perisic sagen, eben Edin Dzeko, der dann da ja auch auf der Schalke-Tribüne da stand. So, ne? Das ist natürlich sozusagen der Gegenentwurf, dann bist du sozusagen da der absolute Volksheld, in Anführungsstrichen. Und dann vielleicht sozusagen damit auch gepaart, ich will nicht sagen das Recht, aber damit gepaart dann vielleicht die andere Kehrseite der Medaille, die häufig zitierte, dass man... Aber trotzdem, ja, ich finde es auch irgendwie komisch. Ich finde es auch komisch und gleichermaßen, man sagt ja immer so, nichts darf größer sein als der Verein. Und dann sollen das die Spieler nicht sein, aber dann vielleicht die Fans auch nicht so, ne?
Ja, also in dem Fall fand ich das merkwürdig, auch wenn die Botschaft, ich sagte es glaube ich zum dritten Mal, ja grundsätzlich positiv war, die wir da am Samstag im Bremer-Weser-Stadion gehört haben, aber... Ich dachte erst, hey, was ist denn jetzt hier los? Und ich habe die DAZN-Konferenz gesehen am Samstag und da hat der Kommentator auch einfach mal eine Minute in den Mund gehalten und er hatte da einfach eine Riesenbühne. Also er war ja nicht nur im Weserstadion zu hören, sondern dann auch vor vielen, vielen Fernsehzuschauern. Ich weiß nicht, wie viele Menschen Samstag für Samstag die DAZN-Konferenz sehen, aber die Zuschauer haben das halt auch mitbekommen, die Fernsehzuschauer und die Zuschauerinnen logischerweise. Was ich auch mitbekommen habe an dem Samstag, St. Pauli hat es gewonnen in Hoffenheim. Müssen wir gar nicht ganz so sehr ausbreiten, aber das wirst du mir immer vor, dass ich im Erfolgsfall so episch lange über den FC St. Pauli spreche. Ich habe ja eben eingangs schon gesagt, dass der Sieg natürlich zu einem Großteil Nicola Vasi zuzuordnen ist, der eine fantastische Leistung gezeigt hat, der ansatzweise so gut war wie in seinen besten Spielen der vergangenen Saison oder wahrscheinlich genauso gut war. Aber ich finde, und da kann man jetzt auch den Bogen zum VfL Wolfsburg spannen, wo es ja gerade sehr unruhig ist, oder auch zu anderen Vereinen, die schon Trainerwechsel hinter sich haben. Ruhe bewahren ist ja auch immer so ein Motto im Abstiegskampf. St. Pauli hat trotz, waren es 8 oder 9 Niederlagen zwischenzeitlich in der Hinrunde, an Trainer Alexander Blessin festgehalten. Und das könnte jetzt in dieser kibbeligen Schlussphase der Saison, wir sind auf die Zielgerade eingebogen, wir befinden uns im letzten Saisondrittel. Das könnte tatsächlich ein Vorteil sein und sogar ein entscheidender Vorteil, weil es gibt auch beim FC St. Pauli keinen Trainer dieser Welt, der die aktuelle Mannschaft besser kennt, mit all ihren Stärken und Schwächen und vielleicht auch großen Problemen, aber auch Lösungen dieser Probleme als Alexander Blessin. Und deswegen muss ich sagen, im Nachhinein klopft euch auf die Schultern, Uke Göttlich, Andreas Bornemann, dass ihr an Blessin festgehalten habt. Natürlich kann St. Pauli auch wieder 3-4 Spiele am Stück verlieren. Vielleicht geht es am kommenden Wochenende gegen Eintracht Frankfurt schon los. Aber so diese Geschlossenheit, das klingt fast wie eine Floskel, mannschaftliche Geschlossenheit oder die Geschlossenheit, die von einem Verein an sich ausgeht, ist ein Vorteil. Vor allen Dingen, wenn man sich da mal so ein bisschen bei anderen Clubs im Abstiegskampf umguckt. Nicht jeder Trainerwechsel ist auch gleichzeitig eine Erfolgsgarantie.
Definitiv sehe ich ganz genauso. Ich finde, es Mainzt gerade ganz besonders beim FC St. Pauli. Man könnte auch sagen, das Mainz-Set hat der FC St. Pauli. Und zwar eines, das wirklich auch natürlich so floskelhaft und häufig beschrieben ganz, ganz entscheidend ist im Abstiegskampf. Nämlich, dass du auch nochmal diesen Flow, so diesen Turnaround, dieses Momentum und wie man...
Turnaround ist es ja noch nicht, ne?
Nein, aber also wenn du schon, ich sag mal so, wenn du so ein Spiel, so ein grausames Spiel, nein, Turnaround ist es noch nicht, aber es ist vielleicht der Anfang, wie gesagt,
eines... 2 Siege in Folge, das wäre vor ein paar Wochen noch außerhalb
eines
des Vorstellbaren gewesen.
Es ist der Anfang eines guten Gefühls und ich glaube, das ist so entscheidend im Abstiegskampf. Da machen wir natürlich uns auch überhaupt nichts vor, dass der VfL Wolfsburg natürlich einen viel besseren Kader hat. Ich finde tatsächlich theoretisch auch, habe ich in der vergangenen Folge auch schon gesagt, finde ich auch den Kader von Werder noch einen Ticken besser. Aber eben, wenn du jetzt zum Beispiel, lass doch mal den HSV übermorgen vielleicht auch gegen Leverkusen verlieren, ist nur noch 3 Punkte dahinter und dann
4,
dann schleicht sich da so ein Negativgefühl ein und plötzlich merkst du, dass die Wände näher kommen und die Abstiegszone auch und dann guckst du irgendwie in das Restprogramm und beim FC St. Pauli, wie genau, Turnaround ist möglicherweise zu viel, aber ich glaube, es entsteht gerade ein Gefühl, weil wenn du so ein Spiel wie gegen Werder, wo du auch echt schlecht spielst und auch in der ersten Halbzeit extrem reingedrängt wirst, ne? Wenn du das am Ende dann noch gewinnst und dann, wie gesagt, bei diesen Hoffenheimern, ich meine, was waren das? 8 Spiele
zu Hause? 8 Heimsiege hintereinander.
Genau. wenn du gegen die dann da auch noch durch so ein Tor gewinnst und das dann vor allen Dingen dann auch noch nach Hause schaukelst, wie man so schön sagt,
ja,
das ist schon echt unfassbar wichtig.
Das sind drei Punkte, die so nicht eingepreist waren, ja, glaube ich. Jetzt hast du mir zwei Steilvorlagen gegeben. Eine führt nach Wolfsburg, die andere führt nach Hamburg zum HSV. In welche Richtung wollen wir abbiegen?
Lass uns mal erst über Wolfsburg sprechen, dann machen wir vielleicht die Kultrubrik und danach machen wir nochmal den HSV, weil ja, ich glaube, wenn wir das umgekehrt machen würden und sagen, dann Achtung, danach kommt noch Wolfsburg.
Dann gehen die Leute ins Bett.
Dude.
Aufgelegt, ja. Ja, Wolfsburg hat jetzt unter Daniel Bauer 5 der letzten 6 Spiele verloren und heute kam dann ja offenbar das Commitment aus Wolfsburg. So haben wir es dann ja auch den Sportportalen unmittelbar vor Aufzeichnung dieser Folge entnommen. Bauer bleibt. Daniel Bauer bleibt erstmal Trainer des VfL Wolfsburg. Einen Tag nach einer ziemlich miesen Vorstellung in Stuttgart 0-4 beim VfB verloren. Du hast vorhin angesprochen, dass Wolfsburg einen besseren Kader hat als St. Pauli. Ja, mit Sicherheit. Wolfsburg hat den 7. höchsten Marktwert mit seinen Spielern. Aber ich finde, die Kaderzusammenstellung des VfL Wolfsburg erinnert mich so ein bisschen an das, was ich hier auch im engeren Familienkreis ab und zu erlebe, wenn die Kinder ihr Taschengeld zum Mehmet, zum Kiosk tragen und sich eine bunte Tüte holen. Da ist relativ viel durcheinander in dieser bunten Tüte. Und so ist es auch mit dem Kader des VfL Wolfsburg. Es gibt sehr viele zentrale Mittelfeldspieler. Es gibt keine Säule. Der Mann, der seit Jahren der Vorzeige-Säulenspieler ist, der bricht gerade weg, weil er verletzt ist. Die Rede ist von Maximilian Arnold. Daniel Bauer hat im Abwehrzentrum, finde ich, ein neuralgischer Punkt jeder Fußballmannschaft, immer gewechselt. Mal Kolirakis, dann Wavro, manchmal beide. Moritz Jens ist jetzt derjenige, der da am häufigsten spielt. So kriegst du keine Stabilität rein. Es gibt viele Spieler aus unterschiedlichen Ländern, von unterschiedlichen Vereinen, die gutes Geld verdienen, die sich möglicherweise jetzt auch schon überlegen, ja, was passiert eigentlich, wenn Wolfsburg 17. ist und in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielt? Hey Berater, wie geht's denn weiter? Die vielleicht auch nicht mehr den Fokus haben. Von Ich-AGs, von vielen Ich-AGs ist immer im Zusammenhang mit dem VfL Wolfsburg zu hören und zu lesen. Und es gibt bestimmt auch viele frustrierte Spieler, wie Amura, der ja hin und wieder nochmal gute Leistung zeigt, der eigentlich längst den Verein verlassen wollte, aber dann doch noch in Wolfsburg bleiben musste. Und es gibt einen Geschäftsführer Sports, Peter Christiansen, ein Däne, der seit 2024 in Wolfsburg im sportlichen Bereich das Sagen hat, der auch massiv angezählt ist. Und es gibt einfach keine Mannschaft, kein Teamspirit. Und in Wolfsburg, wir haben gerade St. Pauli gelobt, also ich habe zumindest St. Pauli gelobt in diesem Punkt, da gibt es all das nicht. Das
hört man ja eher selten.
Es gibt auf den strategisch wichtigen Positionen auch viele, viele Wechsel. Pirmin Schwegler ist auch noch nicht so lange Sportdirektor, wurde in der Hinrunde Nachfolger von Sebastian Schinzi-Lorz. Das sind alles keine guten Voraussetzungen und ich bin echt gespannt, wie sich der VfL Wolfsburg am Samstag dann zu Hause gegen den HSV präsentieren wird. Und ich darf es, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, weil am Ende kommt ja oft die Frage, wo seid ihr am Wochenende? Ich bin vor Ort und ich habe überhaupt gerade kein Gefühl für dieses Spiel, weil ja auch noch ein Spiel des HSV, und zwar das Nachholspiel am Mittwoch gegen Bayer Leverkusen, dazwischen liegt.
Wo ich übrigens sein werde, bei diesem Spiel hier bei dir in der Nachbarschaft.
Ah, okay.
Möglicherweise dann entweder wieder oder gar nicht mehr so Erfolgspark.
Das werden Was wir uns führt dich dahin?
Ich bin da.
Ach, du bist ja Leverkusen-Ultra auch so im tiefsten Inneren, ne?
Genau.
Deine Bayer-Connection führt dich dahin.
Definitiv,
ja. Julius B. Punkt.
Ja, möglicherweise wird er auch im Stadion sein und möglicherweise hat das auch dazu geführt, dass wir da gemeinsam hingehen. Also tatsächlich, ich meine, nachdem ich gesehen habe, wie Bayer Leverkusen gegen Manchester City im Etihad gewonnen hat, hat es mich natürlich einfach sowas von gecatcht.
Du warst auch mal in der Europa League bei irgendeinem Spiel da in der Meistersaison, das weiß ich auch noch.
Das stimmt.
Gegen irgendeinen osteuropäischen Verein.
Oder war das gegen Karabakh?
Karabakh Akdam. Ja, mag sein.
Könnte, ja, ich glaube tatsächlich.
Ja.
Ich kann, aber das ist dann ja doch europäisch dann nicht mehr, ne?
Ja, so gerade am Rand, ne?
Ja, so gerade am
Rand. Wir sind geografisch in Aserbaidschan, ne?
Ich glaube ja, ne?
Ja. Oder Kasachstan? Oh Gott, oh Gott,
Ich glaube Aserbaidschan.
Ja, okay. Gut, aber du hast schon mehrere Leverkusen-Spiele gesehen und am Mittwoch wird ein weiteres hinzukommen.
Ja, ich denke nur, genau, was du gesagt hast. Also ich finde auch, dass es schwierig zu fühlen ist, wirklich schwierig zu fühlen ist. Einfach deshalb, weil der HSV, über den wir ja gleich noch sprechen werden.
Ja genau, wir dürfen da jetzt nicht zu viel sagen, weil sonst halten wir die Reihenfolge in diesem Podcast nicht ein.
Auch wieder so ein bisschen nach unten durchtaumelt, aber das...
durchtaumelt, da würde ich widersprechen, aber ich widerspreche gleich, okay. Nach dem Break.
Dann sage ich noch eine Sache, was ich jetzt gar nicht mal spannend ist, da das falsche Wort, der falsche Begriff. Ich finde, oder ich habe mich gefragt, was möglicherweise auf den VfL Wolfsburg als Verein, als Fußball-Bundesligisten zukäme, sollten sie absteigen. Was aktuell natürlich, wenn du dir die Quartalszahlen von VW anguckst, also ob da tatsächlich dann auch irgendwann drüber nachgedacht wird, also wollen wir diese Sportabteilung nicht auch, ich will nicht sagen eindampfen, aber ob dann sozusagen TuS Celle und Eintracht Nordhorn dann dichter sind als der Wiederaufstieg.
Ich glaube, so im Fußballkosmos ist man immer total erstaunt, wenn so über dreistellige Millionenbeträge gesprochen wird. Aber für VW sind das Peanuts. Also das ist jetzt kein hoher Kostenpunkt. Ich glaube, das werden die sich nach wie vor leisten, einen Bundesligisten oder dann einen Zweitligisten zu haben. Aber oft ist es ja so, der VfL Wolfsburg spielte ja auch schon zweimal in der Relegation, einmal zum Leidwesen von Holstein Kiel, dass sich auf der Zielgeraden einer Saison dann doch noch die Qualität der Einzelspieler durchsetzt. Und ich gehe fest davon aus, dass Wolfsburg zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer noch wechseln wird. Letzte Woche war von Felix Magath die Rede. Da waren ja einige Gerüchte oder auch mehr als nur Gerüchte im Umlauf. Jetzt ist es Dieter Hecking, der ja ähnlich wie Magath eine nicht ganz so erfolgreiche Phase geprägt hat. Mit Magath wurde Wolfsburg 2009 deutscher Meister, mit Hecking 2015 Vizemeister und DFB-Pokalsieger. Aber einer dieser alten Fahrensmänner könnte es dann möglicherweise richten. Keine Ahnung, ob das so kommt, aber wovon ich fest überzeugt bin, dass es mit Bauer da nicht bis zum 34. Spieltag weitergeht.
Bauer nicht auf Dauer.
Bauer nicht auf Dauer, Bauer wird zum Opfer.
Ja.
Bauer sucht Freunde in dem Verein vielleicht auch irgendwann, weil das ist bitter, ne? Du bist Nachwuchstrainer, jetzt rede ich schon so, als wäre es schon um ihn geschehen, bist im eigenen Nachwuchsbereich erfolgreich gewesen, bekommst dann die Chance, die Profis zu trainieren, lehnst diese Chance nicht ab, aber danach ist dann möglicherweise die Tür zu, um wieder in den Nachwuchsbereich zu kommen, wobei das hat ja mit Paul Dardai bei Hertha BSC jahrelang auch so funktioniert. Also wir wollen jetzt Daniel Bauer nicht schon gleich das Tor zum VfL-Werk versperren. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein Schlupfloch für ihn, aber was in Wolfsburg gerade passiert, ist, glaube ich, die blanke Panik.
Ja.
Die blanke Panik, dieser vergangene Spieltag mit den Ergebnissen der Konkurrenten, St. Pauli gewinnt, Mainz
1-1
gegen Leverkusen. 1-1 gegen Leverkusen, Werder gewinnt, die Kölner rutschen jetzt auch unten rein, nach und nach, peu à peu, in Augsburg verloren, Lukas Kwasniok ist auch nicht unumstritten. Auch spannend, wie der FC sich jetzt in den nächsten Wochen präsentieren wird.
Das einzig Gute wäre natürlich, wenn Daniel Bauer vielleicht dann irgendwann nicht mehr beim VfL Wolfsburg wäre, dann würden die Internationalen nicht mehr über die Bundesliga sagen, das ist ja die Farmers League.
Ja, war schon gut. So, du hast ja dein Podcast-Studio hier mit in den Podcast-Keller gebracht. Das macht hier übrigens einen sehr guten Eindruck.
Oder?
So schön leuchtend war es hier unten noch nie. Ich sehe grüne Knöpfe, ich sehe rote Knöpfe, ich sehe gelbe Knöpfe, ich sehe hellblaue Knöpfe, violettfarbene Knöpfe. Findest du den richtigen Knopf jetzt auch, um die Kultrubrik zu starten?
Ich denke schon. Pass mal auf. Oh, da hörst du schon? Dann fahre ich das wieder ein.
Sehr gut. Also, schöner Sound.
Ja, ne?
Klingt gut hier unten.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, vielleicht doch ein bisschen viel Hall, aber Hall City, das war ja Tim Walter, ne? Mit dem sind wir ja durch.
Hall und Rauch.
Genau. So, der Gast darf bestimmen. Möchtest du zuerst überrascht werden oder möchtest du mich zuerst überraschen?
Ich möchte gerne von dir als erstes überrascht werden.
Ich möchte mit dir über eine Spezies sprechen, die oftmals viel zu kurz kommt und auch viel zu schlecht wegkommt. Auch Schiedsrichter sind nur Menschen. Und viele Schiedsrichter haben ja noch einen anderen Beruf oder hatten ursprünglich mal einen anderen Beruf, bevor sie Bundesliga-Schiedsrichter geworden sind. Wir müssen so ehrlich sein, als Bundesliga-Schiedsrichter kann man sehr gutes Geld verdienen. Man kann davon leben, aber ja, das sind ja alles schlaue Männer überwiegend. Es sind tatsächlich jetzt nur Männer, um die es geht. Ich möchte von dir wissen, was waren die Schiedsrichter mal, als sie noch keine Schiedsrichter waren? Was haben sie gelernt? Was sind die originären Berufe? Und ich stelle dir jeweils zwei zur Auswahl. Einer ist dann richtig und der andere nicht.
Das finde ich gut.
Felix Zweier. Immobilienkaufmann oder Zahnarzt?
Felix Zweier hat ja meines Erachtens keinen Dr. Felix Zweier. Von daher ist er Immobilienkaufmann.
Ja, stimmt. Das war Z. Von Z bis A. Dennis Aitekin, der ist ja Autohändler. Also der handelt so mit Luxuskarossen. Verdient er gutes Geld. Oder ist er Gesellschafter einer Firma, zu der auch der Esoterik-Sender Astro TV gehört?
Der handelt mit Luxuskarren.
Nee, er ist Gesellschafter einer Firma, zu der auch der Esoterik-Sender Astro TV gehört. Er ist ursprünglich Betriebswirt und ab und zu legt er auch als DJ auf und verdient auch damit Geld. Aber ich glaube, das meiste Geld verdient er als Schiedsrichter. Aber das ist er ja nicht mehr lange. Bastian Dankert.
Der ist relativ groß, ne?
Ja.
Da könnte man sagen, der ist ganz großes Dennis.
Der ist ganz großes Dennis, genau. Und groß im Geschäft, möglicherweise auch finanziell. Who knows? Bastian Dankert, ja, kommt aus Rostock.
Ja.
Ist er Geschäftsführer und Marketingleiter des Fußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern oder Polizist?
Dankert. Marketingleiter. Der ist Polizist.
Nee, der ist Geschäftsführer und Marketingleiter des Fußballverbandes von Mecklenburg-Vorpommern. Harm Osmers ist Controller bei Continental in Hannover, weil der kommt ja aus Hannover, oder Sales Manager bei Rossmann. Rossmann ist ja in Großburg-Wedel, also nicht weit weg von Hannover, da wo auch Martin Kind sein Imperium hat.
Der ist bei Continental.
Richtig. Sören Storks, Zimmerermeister oder Pilot?
Storks Riesen.
Ich wollte gerade sagen, oder ist er der Erbe der
Bonbonpapst?
Der Bonbonpapst. Der Kaubonbons.
Der Kaubonbons. Nee, der ist der, also was war das, Pilot, oder?
Pilot oder Zimmerermeister?
Zimmerermeister.
Stimmt. Ja. Storks Riesen fand ich früher echt gut, aber danach war das ganz schön eklig, wenn man da immer mit den Fingern dann die restliche, ja, Karamellpampe oder auch Schokolade dann aus den Zähnen pulen musste.
Ah, die, ne, waren schon geil, ne?
Ja, ich fand die auch gut. Jetzt kommt ein Name, der ist irritierend. Man könnte sagen, er ist eine Frau, dann hieß er Svenja Blonski, aber er ist ein Mann. Wir reden über Svenja Blonski. Ist der Bankkaufmann oder der Geschäftsführer eines Startups, das Energieriegel vertreibt?
Energieriegel?
Nee. Bankkaufmann.
Okay, Bankkaufmann. Svenja Blonski, ja.
Tobias Stieler.
Welche Haarfarbe hat er eigentlich?
Ja, Blonski. Hm? Blond. Ski. Okay. Tobias Stieler, Anästhesist oder Sportpsychologe?
Sportpsychologe.
Richtig. Ich habe noch zwei. Frank Willenborg, hm, ist Sportjournalist, ein Kollege, oder Deutsch- und Sportlehrer an einer Realschule?
Ich glaube, der ist Sportjournalist.
Nee, der ist Deutsch- und Sportlehrer an, okay, einer Realschule. Okay. So, und Robert Schröder.
Hätte man natürlich auch sehen können, weil wenn der mit seiner Sporttasche reinkommt, ja, so einen schlurfenden Gang, zieht er die so hinter sich her, wie das so Geschichts- und Physiklehrer gemacht haben.
Ja, und der hat halt auch immer so ein Reklamheft dabei. Ne?
Ja. Ja. Das ist aber, weißt du, was da drin steht? Da ist der Reklamierarm von Manuel Neuer. Ja,
genau, ja, den kann man inzwischen abschrauben. Robert Schröder, der Letzte, ist ja als Berufssoldat für den Einkauf von Kamikaze-Drohnen zuständig oder ist er Sportfachwirt und dort für den technischen Support der E-Learning-Plattform für Schiedsrichter zuständig?
Das Zweite.
Ja, die Kamikaze-Drohnen waren zu.
Ja,
die, ja, habe ich mir ausgedacht.
Wisst ihr was? Die Bescheidenheit von Michael Augustin, obgleich seiner steilen Sportjournalismus- und Sportkommentatorenkarriere, ist auch, dass er hier mit Magenta-Karten sitzt.
Ja, das
um mir das einfach nur mal zu zeigen, guck mal, wer ich bin, mit wem du es hier zu tun hast.
Das sind Schmierzettel. Das sind Moderationskarten, die man auf der Rückseite beschreiben kann. Und ich brauchte was, um mir dieses Quiz aufzuschreiben. Oder glaubst du, ich habe all die Berufe, die wirklichen und die erdachten im Kopf? Nein. Ich habe nicht mal im Kopf gehabt, dass der VfL Wolfsburg 5 der vergangenen 6 Spiele verloren hat.
Ist wirklich so, ne?
Ja, das steht hier auch. Ich kann mir sowas nicht mehr merken.
Ach, Kenners. Soll ich mal weitermachen?
Das wäre gut.
Oder? Dann will ich das auch tun. Und zwar haben wir ja schon über das Spiel gesprochen, das jetzt am Mittwoch ansteht. Und ich dachte mir, das ist doch vielleicht mal wieder ein schöner Zeitpunkt.
Wer hat bei beiden Vereinen gespielt?
Hat bei beiden Vereinen gespielt.
HSV und Bayer Leverkusen.
Ja.
Ah. Soll ich dir mal sagen, wer jetzt auf jeden Fall kommt? René Adler kommt auf jeden Fall.
René Adler ist dabei.
Okay.
Aber die Frage ist...
Soll ich noch weitere raten oder willst du was vorgeben und ich werde versuchen, das dann zu beantworten?
Das ist ja natürlich für die vielen Fans da draußen.
Ja, stimmt.
Viel besser, wenn man so ein bisschen mitraten kann. Aber Pass mal auf.
Ach, ich weiß einen. Mir fallen gerade ganz viele ein.
Wirklich?
Ja. Herbert Waas, Andreas Fischer.
Kommst du vielleicht auch auf mich? Ich bin geboren am 8. Juli 1992.
Das ist nicht René Adler.
Nee.
Das Geburtsdatum reicht mir nicht. Da brauche ich schon noch ein paar mehr Hinweise.
Okay. Ich möchte jetzt aber nicht dich so ganz schnell ranlassen. Ich sag mal so, ich spielte zwischen 2010 und 2013 beim Hamburger SV.
Ja.
Und ging danach direkt nach Leverkusen. Dort spielte ich zwischen 2013 und 2015.
Sergej Barbaros. Nee, das war früher.
Das stimmt. Das war früher. Ach, jetzt wird es halt schwierig, weil wenn ich das jetzt das nächste sage, dann bist du auch schon direkt dran. Ich guck mal unter Sonstiges. Sein Bruder spielte 2013 in der Fußball-Oberliga Hamburg beim
SV Holmenson.
Holmenson,
natürlich. Ja.
Wo weißt du das?
Ja, komm, also,
aber wo weißt du das mit dem Bruder?
Habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Ich war mal in einem Fitnessstudio, Fitness First.
Ja, hast du erzählt.
Da hat Holmenson immer mit seinem Vater trainiert.
Ja.
Und da war immer noch ein anderer dabei.
Aber Holmenson Vater hieß ja auch den Holmen Vater, ne?
Genau. Und das war ein super drahtiger Typ, war selber, glaube ich, auch Fußballtrainer.
Ja.
Und der hat immer extra Schicht mit seinem damals noch sehr jungen Sohn gemacht.
Und der hat dann immer, wenn du zu ihm gesagt hast, und wer ist das neben dir, hast du gesagt, das ist Minson, ne?
Genau, Plattdeutschsprache. Okay, ja. Er konnte nicht Hochdeutsch, aber Plattdeutsch.
Ja.
So, und er hatte immer noch jemanden dabei. Und dann habe ich irgendwann mal rausbekommen, dass das sein Bruder ist. Und habe dann, ich glaube, das mal in der Mopo oder irgendwo gelesen. Und Holmenson hat da immer, auch teilweise nachdem schon eine Trainingseinheit der Profimannschaft absolviert war, da noch Zusatzschichten gemacht. Ich glaube... Damit waren auch nicht alle HSV-Trainer einverstanden. Die haben dann auch vielleicht versucht, ihn in seinem Ehrgeiz so ein bisschen zu bremsen. Das war auch damals ein Thema, aber den habe ich doch oft gesehen. Es gab mal so eine Partnerschaft zwischen Fitness First und dem HSV. Also Holmenson war zu dem Zeitpunkt nicht der einzige HSVer, den ich da hin und wieder gesehen habe. Auch Rekonvaleszenten, also Spieler, die aus Verletzungen kamen, haben da hin und wieder mal trainiert.
Okay, das ist spannend. Auf jeden Fall zählt zu seinen Auszeichnungen unter anderem, dass er Torschützenkönig war in der Premier League 2021-22.
Ja, jetzt spielt er auch in den USA, ne?
Richtig, genau. Ja. Jetzt spielt er bei L.A.
L.A.
Aber ja, cool. Vielen Dank.
Bist du schon richtig weit gekommen, ne?
Definitiv.
Boah, ich habe die Antwort ein bisschen zu sehr ausgedehnt.
Nö, das war völlig in Ordnung. Jetzt ist die Frage, mein Rufname ist... Jörg.
Hans-Jörg Butt.
Ich spiele beim VfB Oldenburg.
Ja.
HSV.
Leverkusen. Bei den Bayern auch am Ende.
Bei den Bayern, ja. Lange noch bei den Bayern gespielt, ja, ne? 4 Jahre noch.
Nationalspieler.
Putt.
Nummer 3 bei der WM 2010.
Ja. Das ist alles nicht erlogen und auch nicht erstunken. Also geboren erstmal am 8. Februar 1994 in Mannheim.
Hakan Çalhanoğlu.
Weißt du, was mich neulich mal ein Freund gefragt hat? Er meinte so, ist Auge eigentlich so nerdig oder woher weiß der das alles? Ich habe gesagt, ich glaube, der bereitet sich immer sehr gut vor. Glaube ich wirklich. Und ich glaube, dass du dir dann alles merken kannst, oder?
Naja, also ich glaube, ich habe Spiele, an denen Hakan Çalhanoğlu beteiligt war, habe ich viele Spiele schon gesehen. Ja. Und du hast immer diese Dossiers und die überfliegst du dann. Und immer wieder steht dann da, also an Geburtsdatum hätte ich ihn jetzt sicher erkannt, aber wir sind ja bei Spielern, die sowohl für den HSV als auch für Bayer Leverkusen gespielt haben. Mannheim, Çalhanoğlu, der gebürtige Mannheimer, das habe ich schon noch drauf. Also das, ich meine, der ist ja seit über 10 Jahren eine prägende Figur, also jetzt inzwischen des italienischen Fußballs, aber war ja auch lange in der Bundesliga und ist auch international immer mal wieder mit der Türkei bei großen Turnieren dabei. Sowas kann ich mir dann tatsächlich merken.
Was glaubst du, für welche Mannschaft hat er mehr Spiele gemacht? Für AC Mailand oder Inter Mailand?
AC.
Inter. Zwei mehr.
Zwei mehr.
137.
Ja, guck mal da, da habe ich einen mehr. Hast du eine Schwachstelle aufgedeckt?
Hast du aber eine heftige Wissenslücke.
Ja, Mann, ey.
Nein.
Das ärgert mich. Ich schmeiß gleich das Mikrofon weg.
Dann haben wir natürlich auch noch ihn hier. Und zwar, aber mal kurz.
Sergei Barbaris, René Adler, Herbert Waas. Wie hieß nochmal dieser Wüterich? Der war in der Zeit, als der HSV schon ein Abstiegskandidat war, der. Aber vielleicht willst du den ja gar nicht wissen, aber mir fällt gerade.
Ich wurde 1971 geboren.
Und der ist es nicht.
Am 17. September. Ich spielte von 1992 bis 93 bei Hannover 96. Danach ging ich zum 1. FC Union Berlin.
Sergei Barbaris kommt jetzt.
Ja. Dann zu Hansa Rostock, Borussia Dortmund,
ja.
Hamburg SV und Bayer Leverkusen. Das, also diese Dortmunder Kiste hat man gar nicht mehr so präsent, oder? Das war so diese Zeit kurz vor dem Börsengang. Mhm. Und Dortmund auch so, da hatte Dortmund auch so eine Delle drin. Das war ja nach den großen Jahren, nach dem Champions League Sieg, 97.
Mhm.
Dann ging es nochmal so ganz kurz runter. Ich glaube, dann kam doch auch hier noch Abstiegsgefahr dazu und dann Börsengang und dann Lattek und so, ne? Sammer.
Aber es sind schon große Vereine gewesen, für die Sergei, ne? Ja. Barbaris gespielt hat. Ja, ja. War auch ein geiler Kicker. Ich fand den gut.
Und jetzt Trainer
der Nationalmannschaft. Der bosnischen Nationalmannschaft, ja. Ja, richtig. Du hast das Handy eingesteckt, das heißt, da kommt nichts mehr.
Das war's. Hättest du noch jemanden?
Ja, ich suche die ganze Zeit nach diesem Spieler, der bei Bayer Leverkusen Abwehrspieler war. Der ist beim HSV mal lange Zeit gesperrt worden. Ich glaube, der wollte irgendjemanden an die Gurgel oder ist an die Gurgel auf der Tribüne. Wie war das denn noch? Wie heißt denn der noch?
Didi Mel?
Nein. Oh, das kriege ich jetzt während der laufenden Folge nicht.
Ich kann dich, aber währenddessen kann ich dir noch eine Frage stellen.
Ich glaube, das ist, er ist Bosnier gewesen. Wir sind nicht in den 80er oder 90er Jahren. Wir sind irgendwie so 2015 bis 18, würde ich sagen. Das war in der Zeit, als der HSV schon mit 7 Meilen Stiefeln der zweiten Liga entgegenstiefelte. Habe ich vergessen gerade, wie der heißt. Verdammt.
Und der hat erst in Leverkusen und dann beim HSV.
Ja, genau. So wurde, das war so ein Transfer während der laufenden Saison. Du müsstest jetzt einen längeren Monolog halten, dann könnte ich das recherchieren. Aber das führt jetzt zu weit, das hält zu sehr auf. Wir wollten ja noch über den HSV sprechen.
Ich habe noch einen kleinen habe ich noch. Und zwar okay. War der Abwehrspieler. Hat auch einen Bruder, der im Fußballbusiness mit ist. Und war damals bei diesem großen 4:4 auch dabei und hat auch mal für den FC Bayern München gespielt.
Daniel van Beuten? Aber der hat ja nichts mit Leverkusen zu tun.
Niko Kovac,
richtig. Ja, Sechser eigentlich, ne? Defensive Mittelfeld.
Ja.
Ja, gut. Kovac, logisch. Niko Kovac, ja. Nee, der HSV gestern gegen Leipzig. Ich fand, das war ein berauschendes Spiel im ersten Durchgang. Also jetzt völlig frei von Ironie. Der HSV spielte so, als wäre er in einen Zaubertrank gefallen, mit ganz viel Energie aufgeladen, ganz viele gute Ballgewinne, Pressingmomente, Umschaltmomente. Also so wie der HSV vor allen Dingen ja auch im Volksparkstadion schon mehrfach aufgespielt hat in dieser Saison. Und dann war die zweite Halbzeit so, als hätten die Spieler während der Pause was Falsches gegessen und dann kam gar nichts mehr. Der letzte Torschuss bis zum Abpfiff in der 40. Minute. In der zweiten Halbzeit hat Leipzig den HSV dominiert, immer weiter hinten hineingedrängt. Die Hamburger hatten echt große Probleme, den Passwegen zu folgen und die Leipziger haben sie immer wieder ins Laufen gebracht. Das war echt eine erdrückende Dominanz und obwohl es ja, weil die Leipziger an Elfmeter verschossen, weil sie auch beste Möglichkeiten ausließen, obwohl es vom Ergebnis her ja spannend war, Leipzig führte nur mit 2:1, hattest du oder hatte ich zumindest als Reporter auf der Tribüne zu keinem Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit das Gefühl, dass das Spiel nochmal so richtig kippen könnte oder nochmal so extrem spannend werden könnte. Die Spannung war nur an der Anzeigetafel zu sehen, weil es nur 2:1 stand, aber auf dem Spielfeld war sie nicht zu sehen. Und das war eine schwache zweite Halbzeit des HSV. Aber als Aufsteiger kann das natürlich mal passieren. Und der HSV hat ja nicht gegen irgendwen gespielt, gegen den Tabellenfünften, Ole Werners Leipziger, haben die Champions League als Ziel und der hat noch nie weder mit Holstein noch mit Werder noch mit dem HSV Leipzig gegen den HSV verloren als Trainer. Das ist auch bemerkenswert. War jetzt, glaube ich, das 7. Spiel oder so?
Ja, ja.
8. Weiß ich gar nicht mehr genau.
Total bemerkenswert. Natürlich auch so ein bisschen runtergefallen. Also damit meine ich jetzt RB Leipzig. Hatten ja auch noch schon mal eine stärkere Phase. Aber am Ende muss man natürlich auch sagen, wenn du diese Gegentore bekommst als HSV wiederum jetzt, das waren ja Traumtore, ne? Also viel schöner geht's ja gar nicht, ne? Dieses Ding von Romelu mit der Hacke.
Ja, absolut. Und das Tor vom HSV war auch gut. Also ja, da gab es ja einen Fehler von Luke Bar im Spielaufbau und wie schnell es dann geht. Mhm. Also da hat Königsdörfer erstmal mega Tempo gemacht über die rechte Seite. Mikkel Bronsis war dann die nächste Anspielstation. Der bekam den Ball, war in der Grundlinie, hat wieder zurückgepasst in den Strafraum. Da war Vieira. Also besser kannst du einen Ballgewinn nicht mit einem Tor abschließen. Das war schon das 10. Kontertor des HSV in der laufenden Saison. Das ist eine extreme Stärke, aber in der zweiten Halbzeit war davon überhaupt nichts mehr zu sehen, überhaupt nichts. Also das war ganz merkwürdig, dieser Leistungsabfall. Aber viele vergessen ja, dass man den HSV immer noch wie einen Aufsteiger bewerten muss. Mhm. Und ich finde, das ist nach wie vor total in Ordnung, was der HSV gerade darstellt, als Tabellenelfter mit 4 Punkten Vorsprung vor Rang 16. Und das Spiel gegen Leverkusen in der Hinterhand. Ich würde mich nicht wundern, wenn der HSV dann Mittwoch, du könntest es dann live beobachten, wieder einen Heimsieg feiert. Würde ich dem HSV trotz dieser schlechten zweiten Halbzeit noch immer zutrauen.
Du hast es ja gesagt, also sie haben gegen RB Leipzig gespielt. RB Leipzig hat als Ziel die Champions League und haben da in dem Sinne mitgehalten, dann obgleich der zweiten nicht so guten Halbzeit das Spiel verloren. Aber eben, wenn du unterm Strich dieses 1:2 aus HSV-Sicht gegen RB Leipzig da in den Büchern hast, dann ist das auch alles andere als Aufsteiger, als eine Katastrophe. Ich sehe das wahrscheinlich sogar auch, in diesem Fall auch mit Leverkusen, auch so wie du vor dem Hintergrund, dass ich das aber auch, ich will nicht sagen unfair finde, unfair in Anführungszeichen, aber du schon so manchmal ein bisschen das Gefühl hast, dass Leverkusen die Liga so schon so ein bisschen abgeschrieben hat und dann eben aber mit Spielen wie gegen Mainz 05 natürlich auch in Anführungsstrichen in den Abstiegskampf mit eingreift. Und das wäre jetzt sozusagen in diesem Fall auch so. Damit will ich nur sagen, ich glaube auch nicht, dass man im Prinzip nur so zu 80% spielen kann. Aber irgendwie kann man es natürlich doch so ein bisschen. Und zwar dann, wenn du dir als Ziel setzt, so ähnlich wie in der Champions League, so möglich weit zu kommen. Und so ein Flutlichtabend, glaube ich, im Volksparkstadion holt dann ein Jonas Hofmann doch nicht so sehr ab, wie möglicherweise.
Ja, den glaube ich schon, weil er weiß, dass er da nicht mehr so oft spielen wird. Ja. Ne? Und weil er, glaube ich, auch ein Kind der Bundesliga ist. Ja. Ja, aber klar, die Auslosung, das Superlos FC Arsenal, vermutlich die gerade aktuell beste Mannschaft in Europa, ja, hat den Fokus dann vielleicht mal so ein bisschen verzerrt. Interessant war, die Gästekurve war ja nicht ausverkauft gestern, aber es waren im Unterrang dann ganz, ganz viele Leipzig-Fans zu sehen und die eine Hälfte trug so rote Regencapes, die andere Hälfte trug weiße Regencapes. Regencapes bestehen ja
Ponchos?
Ponchos, genau. Plastik, ne? Plastikclub. Ja. Den habe ich mir von Arvid geliehen, unser treuer Freund. Der saß da auch. Der saß zwischenzeitlich neben mir. Das war seine Idee. Wollte ich zumindest mal unterbringen. Ja. Ja.
Man muss natürlich auch sagen, wenn einer es wirklich schafft, jedes Wochenende wieder durch die Kamera zu laufen, dann ist er das, ne?
Ja, diesmal glaube ich nicht.
Doch.
Gestern hat er es nicht geschafft. Also nicht in Hamburg. Der war ja auch noch woanders. Der war ja auch noch in Kiel am Tag davor.
In Kiel war das. In Kiel ist er aus dem Spielertunnel rausgekommen.
Ja.
Das der ja in Kino Kielertunnel heißt, ne?
Ja, Spielertunnel heißt Kielertunnel. Ja, vielleicht auch bald Walter.
Ja.
Tunnel. Gasse. Also immer Walter, immer Walter.
Ja.
Du, wenn Walter nichts ist, dann können wir diese Folge auch abschließen. Wir sollten vielleicht nochmal einen Song auf unsere Spotify-Playlist packen.
Oh ja.
Ich musste auch auf meinen Zettel gucken. Von mir gibt's Lovely Day, genau, von Bill Withers, weil das gerade so schön ist. 14, 15 Grad. Ich habe heute Menschen in T-Shirts gesehen. Die Sonne scheint in Hamburg.
Ja, ja,
gefühlt ist der Winter schon Wochen her dabei. Sieht man stellenweise. Übrigens auch am Uwe-Seeler-Fuß des Volksparkstadions liegt noch so ein ganz großer Haufen Schnee.
Echt jetzt?
Ja, wirklich. So Schnee, der immer wieder weggeschoben wurde. Der taut sehr, sehr langsam. Das hat man ja auch manchmal so in den Bergen, wenn man, sagen wir mal, im Mai oder Juni in den Bergen ist, dann hat man auch noch so ein bisschen Restschnee und so einen riesengroßen, ja, fast schwarz-weißen Haufen, also auch mit sehr viel Kieselstein versetzt. Mhm. So einen Haufen sieht man neben dem Fuß von Uwe Seeler am Hamburger Volksparkstadion.
Okay. Da werde ich gleich nochmal dran vorbeifahren. Bin ich vorhin tatsächlich dran vorbeigefahren, war wieder eine Sportveranstaltung, habe ich gesagt, so, Mensch, spielen heute die Hamburg Freezers. Nee, die gibt es ja schon seit 10 Jahren nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, so, ich würde diesen Song hier raufpacken. Guck mal, mein Handy ist ja noch mit dem Podcast-Studio verbunden. Kennst du auch noch so? Das ist...
Das war doch vorletztes Wochenende, oder nicht? Da waren wir doch auf einer Party, unser gemeinsamen Anstoß-Jubiläumsparty.
Das ist The Spacer.
Ja.
In dieser Version. Und... Dann wollen wir uns an dieser Stelle bedanken fürs Catering bei Michael Augustin.
Achso, das ist, ja, sehr gerne. Du hast nicht viel gegessen. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen von den Datteln.
Wirklich?
Ja.
Hier, den kennst du doch, oder?
Das ist doch hier am Klavier.
Ja.
Ja, haben wir doch gesagt, dass wir noch eine kleine Piano-Einlage geboten bekommen. Da ist sie. Wie bestellt. Ja, wo bist du am Wochenende? Nee, du bist bei Bayer Leverkusen zu Gast in Hamburg.
Genau, und
jetzt singt da noch eine dazwischen.
Ich bin am kommenden Wochenende dann noch möglicherweise endlich in der Fußball-Regionalliga Nord mit Phoenix Lübeck gegen Drochtersen Assel. Mhm. Und am Sonntag moderiere ich aus dem Studio A des Norddeutschen Rundfunks für Sie, für Schleswig-Holstein, für Deutschland und die Welt. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Ihr Fabian Wittke.
Und ich kaufe mir am Samstag ein Niedersachsen-Ticket, fahre dann zu unseren Wölfen gegen den HSV und am Sonntag bin ich bei Hannover 96 gegen Greuther Fürth. Also ich bin wirklich mehr in Niedersachsen als in Hamburg. Und ich habe festgestellt, Wolfsburg und Hannover, das sind ja zwei Städte, die beide in Niedersachsen sind, die sind ja so dicht beieinander. Ich fahre gar nicht mehr nach Hause. Ich bleib da einfach. Ich übernachte da.
Echt jetzt?
Ja.
In Hannover?
In Hannover. Oder in Wolfsburg und dann gucke ich mal, was in Vapiano nach 22 Uhr los ist. Nämlich gar nichts. So.
Wolfsburg und der HSV, ein Spieler noch schnell. Ich sag Roy Präger. Luca Waldschmidt.
Stefan Schnurr.
Alles klar. Danke, macht's gut.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.